Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Das Thema Migration im Zusammenhang mit Klimawandel ist in den letzten Jahren zum Gegenstand vieler öffentlicher, politischer und auch gesellschaftlicher Debatten geworden. Dabei werden Begriffe wie Klimaflüchtling in unterschiedlichen Intentionen und Zusammenhängen genutzt. Auch wissenschaftlich ist die Beschäftigung mit diesem Themenkomplex hochaktuell. Klar ist, dass es sich um ein sehr komplexes Phänomen handelt. Deshalb freuen wir uns sehr, heute mit dir, Dr. Benjamin Schraven, einen Experten zu dem Thema als Gast zu haben, mit dem wir sowohl über die Narrative und Begrifflichkeiten sprechen wollen, als auch über die Zusammenhänge von Migration und Klimawandel und nicht zuletzt auch über die Wichtigkeit der Wissens- und Wissenschaftskommunikation hierbei. Ich möchte unseren Gast Benjamin zu Beginn erstmal vorstellen. Benjamin beschäftigt sich seit 15 Jahren vor allem mit dem Thema menschlicher Mobilität im Kontext des Klimawandels. Er hat am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn seine Promotion geschrieben und war lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDOS, das German Institute of Development and Sustainability, und ist dort auch noch Associate bis heute. Heute ist er Berater, unter anderem für die EU, die IOM oder auch für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, tätig. Hallo Benjamin, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, hallo, die Freude ist ganz meinerseits.
Neben Benjamin möchte ich auch gerne Merve begrüßen, die heute zusammen mit mir, Andrea, die Moderation übernimmt. Und natürlich auch ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr zuhört.
Hallo.
Und wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir am Anfang immer ein paar Entweder-Oder-Fragen an unseren Gast stellen. Und damit möchte ich jetzt mal beginnen. Also, lieber Benjamin, Inlandsreisen oder Auslandsreisen?
In letzter Zeit sogar tatsächlich mehr Auslandsreisen, aber während Covid natürlich oder jetzt auch unmittelbar danach war es natürlich vor allem die Inlandsreisen.
Stimmt, kontextabhängig ist die Frage natürlich immer auch schwieriger zu beantworten. Was interessiert dich mehr, binnen- oder grenzüberschreitende Migration?
Habe ich einen Joker? Ja, also auch wieder beides. Also wir werden ja gleich noch drüber reden, aber gerade in diesem Kontext von Klimawandel und Migration ist es sehr häufig eben Binnenmigration, die da vielleicht entscheidender ist als grenzüberschreitende Migration. Aber wenn ich mich nicht festlegen darf, dann sage ich beides.
Okay, das ist auch in Ordnung.
Okay. Ein Joker zählt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob du bei der nächsten Frage nicht nochmal einen Joker brauchst. Das ist nämlich unsere Methodikfrage. Quali oder Quanti?
Beides.
Ja. Genau, da hast du ja uns schon erzählt, dass du bisher so einen Mix aus unterschiedlichen Methoden gemacht hast. Vielleicht kannst du ja ganz kurz was dazu sagen, bevor wir inhaltlich einsteigen.
Ja, also früher war ich tatsächlich eher so auch Quanti unterwegs. Also ich habe auch zum Beispiel lange für den DRAD in Ghana oder auch am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn dann Einführungen in SPSS und solche Geschichten gemacht. Aber eigentlich schon seit der DIS habe ich irgendwie beides dann auch genutzt. Also Quali-Interviews, vielleicht ein bisschen Focus-Group-Discussions und eben dann auch Surveys. Ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, war das ja immer so, so eine Wahnsinnssache, die Quanti-Ecke versus die Quali-Leute. Fand ich schon immer irgendwie albern. Und ich glaube, mittlerweile sind wir ja alle so weit, dass wir sagen, das ist eine Geschichte der Vergangenheit. Mixed Methods ist irgendwie doch eine absolut tolle und legitime Sache, ne?
Das stimmt, auf jeden Fall. Und da möchte ich aber auch schon direkt inhaltlich mit dir einsteigen. Aber wer zweimal den Joker nutzt, muss halt auch erklären, warum Quali und Quanti auch nochmal Joker daher. Dann steige ich inhaltlich ein. Wirklich schön, Benjamin, heute dich als Gast hier zu haben. Und was mich auf jeden Fall auch sehr stark interessiert, wo wir auch im Vorgespräch auch schon bisschen mit angefangen hatten, war ja auch, dass im Kontext von Klima und Migration ganz häufig von Klimaflüchtlingen die Rede ist. Und du schreibst gerade an einem Buch oder bist eigentlich fast damit fertig, das Ende Juli rauskommt, Klimamigration, wie die globale Erwärmung Flucht und Migration verursacht. Und allein der Begriff der Flüchtlinge oder der Geflüchteten wissen wir selbst, darüber könnten wir einen ganzen Podcast machen. Und daher befassen wir uns erstmal kurz mit dem Begriff der Klimaflüchtlinge. Was meint der Begriff genau? Warum ist er gut, warum aber auch problematisch?
Also es gibt keine, weder im juristischen noch im politischen noch im wissenschaftlichen Sinne, keine allgemeine Definition für diesen Begriff des Klimaflüchtlings. Und die Leute, die wie ich halt sich wissenschaftlich mit diesem Phänomen des Zusammenhangs zwischen Klimawandel und menschlicher Mobilität auseinandersetzen, sagen eigentlich allergrößtenteils, oh Gott, lass bitte die Hände von diesem Begriff. Weil Migrationsentscheidungen, auch Fluchtentscheidungen, und es gibt auch Fluchtentscheidungen, es gibt immer so die Vorstellung, ja, die Leute werden halt in die Flucht getrieben, aber es gibt natürlich auch Fluchtentscheidungen, sind halt sehr komplex. Und dieser Klimawandel ist halt nur einer von vielen Faktoren, die eben Flucht oder auch andere Formen von menschlicher Mobilität, von Migration halt dann auslösen. Und wir können halt gar nicht so genau sagen, war jetzt halt dieser Klimawandel der entscheidende, der auslösende Faktor, oder war es vielleicht nicht doch irgendwas Politisches oder eine Konfliktvariable oder was anderes? Natürlich ist es in einigen Fällen eindeutig. Also wenn Territorien verschwinden aufgrund des Anstieges des Meeresspiegels, was auch nicht von jetzt auf gleich geht, aber sagen wir mal so, wenn Territorien tatsächlich unbewohnbar werden, dann ist es natürlich sehr einfach in dieser Attribution, dieser Zuordnung. Aber in den allermeisten Fällen ist es eben nicht so einfach. Und von daher ist dieser Begriff halt doch sehr schwierig.
Ja, man findet ja auch schon irgendwie so Zahlen und Statistiken, die dann irgendwie sagen, es würden 20, 30 Millionen Menschen Klimaflüchtlinge sein. Wie kommen dann solche Zahlen zustande? Hast du da eine Einschätzung?
Ja, also das sind meistens Zahlen des IDMC, des Internal Displacement Monitoring Centers, die schon seit etlichen Jahren auch Zahlen erheben zu Binnenvertreibung. Ja, es ist Internal Displacement, also es geht nicht um grenzüberschreitende Vertreibung oder Flucht, sondern halt Binnenvertreibung. Die erheben halt, wie gesagt, seit einigen Jahren auch Zahlen zu Binnenvertreibung im Kontext von Katastrophen. Ich sage jetzt nicht Naturkatastrophen, weil das ist auch so eine eigene Debatte zu dieser Begrifflichkeit, sondern zu Katastrophen. Und diese Zahlen sind halt keine amtlichen Statistiken, sondern die werden erhoben auf Grundlage von Berichten der nationalen Regierung, von Behörden, von Presseartikeln, werden dementsprechend mühsam zusammengetragen. Also diese Leute von IDMC, die machen eine ganz tolle Arbeit. Aber es sind keine amtlichen Statistiken. Das heißt, es ist ein grobes Bild, sagen wir mal, was da so weltweit passiert in Sachen Binnenvertreibung im Kontext von Katastrophen, wie gesagt, aber auch konfliktbezogen. Und das Entscheidende ist aber auch, jetzt gibt's so die Vorstellung, oh, jedes Jahr um die 20 Millionen, dann 25 Millionen, und viele Leute summieren das dann so auf. Oh Gott, da sind wir ja dann bis zum Jahr 2050 sind wir ja schon bei 200 Millionen oder wie vielen. Ist aber Unsinn, weil viele Leute, die in diesen Zahlen halt dann auftauchen, die kehren nach einer gewissen Zeit dann auch nach dieser Katastrophe dann auch wieder zurück in ihre Heimstätten. Also von daher sind diese Zahlen auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen.
Ja. Nee, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und was ich halt auch so ein bisschen das Gefühl habe, wenn man halt so auch Nachrichten verfolgt, dass die Klimaflüchtlinge als Begriff so eine Art Figur auch irgendwie darstellen. Von wem wird das eigentlich benutzt, dieser Begriff Klimaflüchtlinge? Mit welchem Zweck?
Also es gibt unterschiedliche Zwecke, die damit verbunden werden. Also natürlich ist es ein Begriff, der genutzt wird von Leuten, die sehr diesen Abschottungsdiskurs fahren wollen, Grenzen hoch und so weiter. Mhm. Aber dieser Narrativ des Klimaflüchtlings, also diese Vorstellung, dass schon bald, ich weiß nicht, 100, 200 Millionen Menschen aus Afrika, aus Teilen Asiens dann verzweifelt versuchen werden, aufgrund der Klimafolgen Europa zu erreichen, das ist auch in der Vergangenheit mehr als jetzt genutzt worden, zum Beispiel auch von NGOs, von Hilfsorganisationen, letztendlich natürlich, um für die gute Sache zu werben, also für Klimaschutz, für Entwicklungszusammenarbeit. Aber trotzdem bleibt es problematisch, weil dieser Narrativ einfach nicht stichhaltig ist. Also widerspricht eigentlich dem, was wir so in der Forschung sehen bezüglich dieses Zusammenhangs Klimawandel und Migration.
Hervorragend, das erleichtert mir so gut den Übergang zur nächsten Frage tatsächlich, weil ich mit dir ja auch gerne über so ein bisschen die Mythen innerhalb dieses Themenkomplexes sprechen möchte. Das heißt, hier bereits bei der Beschreibung, wo wir darauf eingegangen sind, sehen wir, dass bestimmte Missverständnisse existieren im Zusammenhang von Klima und Migration und Flucht. Und was würdest du sagen, was sind so die zentralen Mythen, Erzählungen, Narrative, die in dem Themenkomplex so auch bestehen?
Ja, ein bisschen haben wir es ja jetzt schon andiskutiert. Also zum einen die Vorstellung, dass der Klimawandel sozusagen Leute in die Flucht treibt, also die Temperatur steigt, die Dürre kommt, das Hochwasser kommt, das Meer, der Meeresspiegel steigt an, die Leute müssen weg. Also diese Vorstellung eines Ökodeterminismus, also das ist dann sozusagen der Reiz, Klimawandel ist da, der Impuls, Migration wird ausgelöst. Also so eine ganz einfache, ja, wie soll ich das sagen, so eine ganz einfache Migrationsarithmetik ist da so in diesen Köpfen vorhanden, die es aber natürlich in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Also und natürlich dann die Migration, wie schlägt sie sich bann? Natürlich aus den besonders betroffenen Regionen des globalen Südens, in dieser Vorstellung ab Richtung Mittelmeer, ab Richtung Europa. Also sozusagen das, was wir 2015 oder jetzt in den letzten Monaten ja auch wieder so erlebt haben, dann quasi im Quadrat oder hoch drei, hoch vier, sozusagen dieser Vorstellung, also war eine, so eine Endzeitvorstellung, dass dann die Verzweifelten dieser Erde sich da auf den Weg machen und ja, versuchen dann mit letzter Kraft Europa zu erreichen als der sichere Hafen vom Klimawandel betroffene Welt und so. Das ist natürlich dann so ein Gesamtnarrativ, würde ich sagen.
Und wie würdest du das Narrativ aufdröseln? Also was ist quasi, also meistens steckt ja Narrativ in so eine teils Wahrheit drin, aber halt auch teils Unwahrheit. Und wo würdest du sagen, worauf wird dann bei diesem Narrativ eigentlich nicht drauf verwiesen? Also wo macht man quasi zentrale Sachen, die dann sozusagen ein bisschen verschwiegen werden oder ein bisschen dramatisiert werden?
Ja, der Anteil an Wahrheit ist natürlich, dass der Klimawandel oder die Auswirkungen des Klimawandels, sei es eben durch diese schleichenden Veränderungen, wie sich wandelnde Niederschlagsmuster oder natürlich diese plötzlich einsetzenden Katastrophen wie eben Flutereignisse, Wirbelstürme, natürlich hat das einen Einfluss auf Migration und Flucht. Das ist ja ganz klar. Also das denke ich mal. Da muss man nicht lange diskutieren, dass dann Migration oder auch Flucht dann irgendwo ein Weg sein kann, um ja, Leib und Leben zu retten oder natürlich irgendwie die daraus resultierenden Situationen zu bewältigen aus Sicht der Betroffenen. Aber wie eben auch schon mal gesagt, es ist so, dass Migrationsentscheidungen und auch Fluchtentscheidungen sehr komplex sind und dieser Einfluss des Klimawandels ist halt nur ein Teil, ist ein Faktor von vielen, sei es politischen, natürlich vor allem ökonomischen, sozialen, demografischen, kulturellen Faktoren, die eben halt auch Migrationsentscheidungen bedingen. Und es sind ja auch nicht nur Individuen, die Migrationsentscheidungen treffen, sondern es ist natürlich dann auch immer ein Einfluss von verschiedenen Gruppen, sei es Familie, Haushalt, Dorfgemeinschaften, wie auch immer. Also es ist eine komplexe Angelegenheit und es gibt auf jeden Fall nicht diesen Automatismus. Auswirkungen des Klimawandels, keine Ahnung, die globale Durchschnittstemperatur steigt um 0,1 Grad. Das heißt, das resultiert dann irgendwie automatisch in Flucht- und Migrationsbewegungen von so vielen Millionen Leuten. Diese Gleichung geht nicht auf.
Und was wäre quasi das, wo du sagen würdest, das müsste man zentral mit berücksichtigen, wenn man sich den Zusammenhang zwischen Klima und Migration anschaut?
Also einmal muss man vor allem berücksichtigen, wer sind denn die Hauptbetroffenen? Also für wen kommt Migration in Frage? Für wen ist diese Migration eigentlich eine Option? Und das sind natürlich dann vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen im globalen Süden. Das sind dann halt kleinbäuerliche Haushalte, Pastoralisten, also Viehnomaden, die saisonal hin und her wandern. Das sind Leute, die vom Fischfang leben. Das sind aber auch ärmere Bevölkerungsgruppen, die in Städten leben. Also das sind Leute, die sind die Hauptbetroffenen von den Auswirkungen des Klimawandels und für die kann Migration dann eine Option sein. Aber wenn die migrieren, haben die nicht die Ressourcen, um, weiß ich nicht, von Westafrika in Richtung Europa zu migrieren. Das ist ja teuer, das ist ja mit Kosten verbunden, das ist mit finanziellen Kosten verbunden, auch mit sozialen Kosten verbunden. Das heißt, die Migration, die stattfindet in diesem Kontext von Klimawandel, ist meistens eine Binnenmigration oder eine Migration zwischen Nachbarstaaten. Das ist ein wichtiger Faktor. Ein anderer wichtiger Faktor ist, dass diese Option der Mobilität für viele auch gar nicht zur Verfügung steht. Also viele sind auch so arm, dass sie noch nicht mal mehr in die nächste größere Stadt migrieren können. Das heißt, auch erzwungene Immobilität ist sozusagen auch eine ganz schwerwiegende Folge des Klimawandels oder Mitfolge des Klimawandels. Und das müssen wir halt auch alle mehr auf dem Schirm haben. Also die Leute werden nicht getrieben. Viele haben gar nicht die Option, irgendwohin getrieben zu werden und sind quasi gefangen. Also gerade in dieser englischsprachigen Literatur redet man ja auch von Trapped Populations, also gefangenen Bevölkerungsgruppen. Das ist halt auch eine sehr schwerwiegende Folge des Klimawandels.
Also würdest du sagen, dass da einfach auch große Ungerechtigkeiten entstehen?
Ja, der Klimawandel ist ja insgesamt so ungerecht. Und das ist ja auch so etwas, wo ich dann so ein bisschen ins Grübel komme, bei dieser Begrifflichkeit des Klimaflüchtlings. Also ich habe ja eben schon versucht zu erläutern, warum das eigentlich ein komplizierter Begriff ist. Einerseits, andererseits ist es natürlich auch so, wenn wir sagen, na ja, gut, es ist alles sehr kompliziert und da gibt es viele andere Faktoren, dann neigt man ja auch so ein bisschen dazu, solche wirklich sehr legitimen Fragen von globaler Gerechtigkeit, gerade von Klimagerechtigkeit, da so ein bisschen dann außen vor zu halten, weil, ja, da kann man natürlich alles relativieren und gerade auch den Anteil des globalen Nordens an solchen schwierigen Situationen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, lässt man da so ein bisschen außen vor. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so die Krux an so einer Debatte, weil Faktoren wie Klimagerechtigkeit und globale Gerechtigkeit gehören da definitiv daher in solche Debatten.
Ja, wir haben jetzt auch viel über die Narrationen gehört, die irgendwie bestehen in dem Zusammenhang. Und wir wissen ja aber auch, dass du inzwischen als Berater tätig bist. Und deswegen würden wir gerne auch noch quasi über deine Arbeit der Wissens- oder Wissenschaftskommunikation sprechen. Und da wollte ich zuerst auch mal noch fragen, welchen Begriff du eigentlich bevorzugst. Also sprichst du von Wissenskommunikation oder Wissenschaftskommunikation?
Beides.
Okay. Weil mir das so ein bisschen unklar war, weil sie ja schon, die Begriffe ja schon irgendwie was anderes transportieren, aber ich wusste nicht, welchen Begriff wir jetzt hier verwenden für unser Thema sozusagen.
Also meistens ist es natürlich schon auch Wissenschaftskommunikation, weil man muss, denke ich, also alle Kolleginnen und Kollegen sehen das schon irgendwie dann auch als Auftrag, also Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade zu diesem Thema Klimawandel, Migration arbeiten, schon als Auftrag irgendwo, wenn irgendwo mal wieder was in den Medien kommt mit den 200 Millionen Klimaflüchtlingen und das wird ja bald ganz schlimm, dann dagegen zu halten und schon dann auch knallhart zu kommunizieren, also wirklich dann auch Wissenschaft zu kommunizieren. Sorry, so ist es nicht. Es ist komplizierter. Und die Schlussfolgerungen sind eigentlich ganz andere, als ihr das jetzt vielleicht dann so kolportiert. Aber im Endeffekt ist es natürlich dann auch irgendwo dann auch Wissenskommunikation, ja. Also.
Und ja, eigentlich haben wir da jetzt schon viel drüber gesprochen, warum dieses Thema vielleicht oder warum Wissenschaftskommunikation bei diesem Thema besonders wichtig ist. Und daran anschließend würde ich auch noch die Frage, was kann man denn tun? Also ihr klärt auf in der Wissenschaftskommunikation, aber ihr habt ja wahrscheinlich auch Ziele. Also was kann man tun, um diesen Zusammenhang so ein bisschen abzuschwächen, sage ich mal? Oder was kann man tun bei Klimawandel und Migration, um dieses Thema anzugehen? Also sowohl wissenschaftlich oder gesellschaftlich, aber vielleicht auch politisch.
Also ich habe jetzt eigentlich in den letzten, na gut, 10 Jahren, also seitdem ich dann beim damals DIE, jetzt Eidos, dann halt angefangen hat, immer wieder halt dann auch Medienanfragen erhalten zum Thema Das war halt dann meistens so nach dem Motto, ja, Herr Schraben, wie schlimm wird denn das? Also wann geht es denn los mit den Klimaflüchtlingen und
Okay.
so? Und also ich habe mich dann niemals irgendwo aufgedrängt, aber weil ich halt wahrscheinlich auch einer der wenigen oder der ersten war, die jetzt auch deutschsprachig da zu dem Thema publiziert haben und wie gesagt und an Medienanfragen kamen, bin ich halt immer wieder dann auch nachher gefragt worden. Und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich ist es ja auch wichtig, dann irgendwie immer dagegen zu halten und versuchen, das ist der Auftrag, zu versachlichen. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, es ist jetzt nicht so schlimm wie gedacht. Also dieser Massenansturmsnarrativ und so wird sich wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht in näherer Zukunft so manifestieren. Aber es ist natürlich anderweitig schlimm. Also was wir jetzt eben auch gerade schon besprochen haben, Trap Populations oder natürlich auch Binnenflucht und so weiter. Und da muss man natürlich auch kommunizieren, tja, wie kann man das Problem denn angehen oder wie sollten wir dieses Problem eigentlich wahrnehmen? Und das sind eigentlich so, denke ich mal, die Hauptaufgaben jetzt dann auch dieser Wissenschaftskommunikation.
Und was kann denn getan werden?
Nun, man muss natürlich, also es fängt an dabei mit der Wahrnehmung von menschlicher Mobilität. Es ist nicht nur so, dass es im globalen Norden als Problem wahrgenommen wird oder diese sehr versicherheitlichte Wahrnehmung, also im Englischen sagen wir securitized, also diese Wahrnehmung von Flucht- und Migrationsprozessen als ein Sicherheitsproblem. Oder halt dieses, das andere Stichwort ist ja vielleicht dieser sedentary bias, also die Norm ist die Sesshaftigkeit und wenn immer sich Leute dann irgendwo auf den Weg machen, ist es ein Problem. Damit fängt sie an und sagen, naja gut, also wir müssen irgendwie hinkommen zum System der Migration Governance, also dass man versucht, für alle Beteiligten das Beste rauszuholen. Also es ist erstmal versuchen, darauf hinzuweisen, problematisiert irgendwie diese Mobilität nicht, weil die Leute machen sich eher auf den Weg, ob ihr das jetzt wollt oder nicht, sondern versucht irgendwie damit umzugehen und das Beste draus zu machen. Das ist ja eigentlich schon mal der Anfang. Und wie gesagt, es ist so eine Wahrnehmung von Migration und auf Flucht, die jetzt nicht nur in Europa anzutreffen ist, sondern auch in sehr vielen anderen Ecken der Welt.
Hast du irgendwelche Beispiele, was es schon für Initiativen gibt?
Also in den letzten Jahren hat sich das quasi ist es quasi explodiert, dieses Thema. Es war ja lange eher so ein Thema, wo viele Leute im Ministerium auch gesagt haben, naja, so ein Zukunftsthema und ja, da müssen wir uns mal drüber Gedanken machen. Aber so in den letzten Jahren gibt es da sehr viele Initiativen, gerade auf dieser regionalen Ebene, also regional jetzt im Sinne von Westafrika oder Ostafrika, Südasien und so weiter, wo halt versucht wird, Geflüchtete gerade in diesen Kontexten von Katastrophen, Auswirkungen des Klimawandels besser zu unterstützen, dass man versucht, Freizügigkeitsregime zu etablieren, also quasi kleine Schengens. Also in Ostafrika läuft da zurzeit ja auch zum Beispiel sowas. Westafrika gibt es das schon längst. Da versucht man halt auch eher dieses Thema dann der Klimamobilität damit zu integrieren. Und ich glaube auch gerade diese regionale Ebene ist vielversprechender als jetzt der große globale Wurf. Also wir werden, glaube ich, nicht so bald erleben, dass es irgendwie eine globale Konvention für Klimamigration oder irgendwie sowas gibt, weil da einfach der Unwillen jetzt auch gerade der großen Staaten des globalen Nordens, der OECD-Welt einfach viel zu groß ist, um da jetzt irgendwas zu machen. Also ich glaube schon gerade diese nationale und regionale Ebene, auf die kommt es jetzt an.
Was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja auch gesagt, die Zusammenhänge sind komplex und es ist auch schwierig, Sachen dann einfach irgendwie kurz darzustellen. Und du machst ja auch viele Medienanfragen. Und manchmal möchte man ja auch einen O-Ton von dir haben und du hast Interviews und wurdest du auch mal sehr verkürzt dargestellt, sodass du dich vielleicht auch darüber geärgert hast. Und wie gehst du mit solchen Sachen um?
Das ist schon öfters vorgekommen, aber im Endeffekt frage ich mal die Leute von meinem Umfeld, denen ist es dann gar nicht aufgefallen. Und daher,
Okay,
nein,
also.
also ich meine, wenn man im Nebensatz irgendwie verkürzt dargestellt wird und man ärgert sich drüber, also ich meine, Ist im Endeffekt, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist es eigentlich wurscht, weil Hauptsache die Hauptbotschaft kommt irgendwie an und ja, also das andere, wie gesagt, das fällt eigentlich dann gar nicht so auf, wenn man irgendwie blöd oder verkürzt wieder gegeben wird. Mal blöd ist es allenfalls, wenn man dann ein Ministerium oder irgendwie Nolens Volens da jetzt irgendwie da blöd dastehen lässt. Das ist mir auch schon mal passiert, weil das war gar nicht meine Absicht. Hatte schon mal irgendwie einen bösen Anruf bei meiner Chefin gegeben, aber das konnte dann auch aus der Welt geräumt werden.
Ja, weil das dachte ich ist halt auch tatsächlich gar nicht. Also besonders halt so im Nachwuchswissenschaftlerinnenbereich ist man ja vielleicht auch noch nicht so mutig, auch mit Medienanfragen und so weiter, weil man genau vielleicht auch vor solchen Sachen Angst hat, man ist nicht trainiert dafür und so. Daher dachte ich, wäre das auf jeden Fall eine Frage, die unsere Zuhörerin vielleicht auch interessiert. Einfach auch generell, so höre ich dich raus, mehr Mut, auch einfach Sachen zu kommunizieren.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich ja niemals irgendwie so aufgedrängt von wegen, hallo Medien, bitte redet mit mir, sondern das kam ja auch so auf mich zu und ich glaube, also die ersten Interviewanfragen, die ich hatte und die ersten Interviews, die ich dann gemacht habe, das war wahrscheinlich grauenhaft, weil man natürlich dann sich zwingen muss, in so einer Situation nicht abstrakt wissenschaftlich herzureden, sondern irgendwie kurze, klare Sätze und die klaren Botschaften rüberzubringen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist, aber ich meine, da wird man jetzt ja an der Uni oder wenn man an seiner Doktorarbeit schreibt, ja nicht gerade darin trainiert, ne? Also
Selten, ja. Nee, und
das musst du dann irgendwie wie lernen, aber ich finde es halt jetzt mittlerweile auch sehr wichtig, weil irgendwie diese Wissenschaftskommunikation oder Kommunikation innerhalb der Elfenbeintürme oder zwischen den Elfenbeintürmen ist ja gut und schön, aber irgendwie ist es jedenfalls mein Verständnis von Wissenschaft, brauchst du ja irgendwie auch schon so eine gesellschaftliche Relevanz deiner Botschaften. Und ja, also ich kann also jeder Nachwuchswissenschaftlerin, jedem Nachwuchswissenschaftler empfehlen, also geht auch mal raus, also nicht nur jetzt bei den Workshops und Konferenzen und so, sondern sucht auch mal quasi den Kontakt zum Rest der Gesellschaft, nicht nur mit den Medien, aber halt auch mit anderen, weil ich denke mal, es lohnt sich.
Da in dem Zusammenhang habe ich auch verstanden, ist dein Buch, das jetzt im Juli erscheinen soll, dass das eher auch so für die breite Öffentlichkeit gedacht ist und nicht für die Wissenschaftscommunity.
Genau, also ich habe einfach mal versucht, weil ich ja eh schon zu verschiedenen Aspekten zu dem Thema halt verschiedene Sachen natürlich geschrieben habe im Laufe der Jahre. Ja, gut, ganz klar, wäre ja schlimm, wenn nicht. Und dann habe ich mal gedacht, na, im Prinzip kannst du ja mal jetzt so ein Best of Schraven machen und dann machst du das mal so. Und dann habe ich es halt in dieses Sachbuch da jetzt dann zusammengepackt. Und genau, es ist halt wirklich der Versuch, das Thema über die Wissenschaftscommunity hinaus dann kompakt und hoffentlich verständlich dann entsprechend zu vermitteln.
Ja, sehr, sehr cool. Und Best of Raven, da würde ich dann auch noch mal ansetzen und sagen, was wären jetzt quasi auch so die, leider ist nämlich der Podcast mit der Zeit auch jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten, deswegen müssen wir jetzt in die Rubrik Letzte Worte. Und willst du uns ein paar Best of Ravens verraten, wo, die wir vielleicht jetzt nicht angesprochen haben, die aber die für dich jetzt noch mal super, super wichtig sind, es nicht unthematisiert zu lassen. Daher noch mal dir die Frage, was ist auf jeden Fall super wichtig, woran wir in dem Themenkomplex Klima und Migration noch denken sollten.
Wir schneiden es auch nicht raus.
Boah. Ich glaube, Best of Schraven bin ich ja eben schon ein paar Sachen losgeworden. Aber vielleicht ein wichtiger Aspekt ist noch der, dass wir also sowohl Migration als auch Klimawandel natürlich begreifen müssen als ein Megathema des 21. Jahrhunderts oder Megathemen des 21. Jahrhunderts, entsprechend große Herausforderungen. Aber wir dürfen das eine nicht nur so dann betrachten als die Konsequenz des anderen. Also der Klimawandel löst Flucht und Migration aus. Ja, das haben wir ja eben schon alles besprochen. Was auch wichtig ist zu betrachten, ist einfach auch gerade für uns in Europa, dass Mobilität, dass Migration, gerade Arbeitsmigration ja auch Chancen bietet, zum Beispiel für den Klimaschutz. Also wir sehen jetzt ja gerade jetzt Stichwort Wärmewende und die ganzen heiklen, kontroversen Diskussionen darum, was uns da an Transformationen bevorsteht. Nicht nur im Bereich jetzt Energiewirtschaft, sondern auch im Bereich der Landwirtschaft. Da werden wir einfach auch hier um den Faktor Migration, um Arbeitskräftezuwanderung nicht herumkommen, um diese Transformation erfolgreich, hoffentlich erfolgreich dann auch zu bewältigen. Also da müssen wir Migration auch immer mitdenken. Also wir sollten uns also hüten vor dieser verkürzten Wahrnehmung, ja, das eine bedingt das andere, sondern die Wechselwirkungen und Potenziale auch, also die positiven Potenziale, sind auch anders gegeben. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also nicht nur diese Betrachtungsweise des Problems, vom Problem her gedacht, sondern es gibt durchaus da auch positive Potenziale. Also jetzt hoffentlich für so letzte Worte, so eine positive Wendung, hoffe ich dann.
Doch, ich finde, die ist auf jeden Fall da. Es war ein super spannendes, also es war ja auch das erste Mal, dass wir Klimathemen, glaube ich, jetzt auch im Podcast hatten. Und deswegen super schön, dass du da warst. Ich fand das ein sehr aufschlussreiches, sehr interessantes Gespräch. Und würde auch sagen, ich hoffe, liebe Zuhörerin, das gilt auch für euch. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns auch gerne in den Kommentaren. Und dann laden wir Benjamin nochmal ein für eine zweite Follow-up-Folge, um diese Fragen zu beantworten. Und auf jeden Fall, Benjamin, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war sehr, sehr schön. Und Andrea, vielen Dank fürs Mitmoderieren. Und damit würde ich schon sagen, tschüss, bis bald. Und folgt uns auf Twitter und wie ihr wisst, kommen unsere Folgen immer am 15. raus. Viel Spaß beim Hören. Tschüss.
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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.